Und wie schmeckt der Tee?
Extrem gut. Das ist auch das einzige zuckerhaltige Getränk, das in dieser Wohnung noch zu haben ist, Lukas.
Ja, das finde ich sehr schade, weil ich brauche den Zucker. Das ist die einzige Droge, die ich zu mir nehme.
Und natürlich die Droge podcasten.
Hallo und willkommen zur 125. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus. Und wie alle 2 bis 3 Wochen erzählen wir euch die neuesten News aus der Tech-Bubble mit ganz viel Informationen so zur Softwareentwicklung ganz allgemein. Und heute ist der...
Der 14. Dezember, ein Samstag.
Und wir haben tatsächlich fast schon so eine Art Jubiläum. Hast du den Sekt?
Echt?
Ja, ja.
Also, ach so, wegen, ja, genau, 100, wie nennt man das? Boah. Ah nee, das ist keine Zahl, gell?
125 ist das Jubiläum, das wäre dann wahrscheinlich nee. So.
Weil das gibt's ja logischerweise nicht. Also, es gibt ja keine, ich habe jetzt an Hochzeiten gedacht, an Ehen.
Ja, aber die halten meistens so 100.
Weniger als 125 Jahre.
Ja.
Ja. Wir können uns einen eigenen Begriff ausdenken.
Ja, genau, das ist das Tungsten-Jubiläum.
Boah, das finde ich geil.
Ja.
Geil. Gut, dann kommen wir zum Feedback und Rückblick.
Direkt quasi eingestiegen.
Genau.
Meine Masterstudierenden haben den letzten Podcast gehört und sie haben sich beschwert, dass ich nicht wusste, was ich überhaupt unterrichte. Deswegen möchte ich das jetzt hier an dieser Stelle klarstellen. BISE steht für Business Information Systems Engineering.
Das wusste ich nicht mal.
Ja, ich hatte es schon auf der Zunge. Ich habe dann aber gedacht, Moment, Systems Engineering ist doch eine eigene Fachdisziplin. Das ist das mit diesen Modulen und mit dem ganzen anderen Zeug.
Ja.
Und wie man so Systeme aufbaut, die ganze Wissenschaft dazu. Und es kann es doch nicht sein. Aber es ist dann tatsächlich so, dass man praktisch Business Information Systems als einen Begriff lesen muss.
Mm.
Und die engineert man.
Okay, aber... Genau. Das machen jetzt deine Studierenden, die im Masterprojekt sind.
Ja, genau. Und ich habe noch 2 Case-Leute dabei. Die machen nach wie vor Cloud.
Was heißt Case?
Cloud Applications and Security Engineering.
Oh, schade, dass es nicht da auch Systems Engineering ist.
Ja, das wäre schön, gell?
Ja, das wäre zu einheitlich gewesen.
Wäre auch konsistent ein bisschen.
Aber du hast ja schon ganz viele Projekte gemacht an der
TAI.
Ist es dann jedes Jahr anders, welche Studiengänge da teilnehmen dran?
Nee, das ist semesterweise anders. Also
okay.
beim geraden Semester, also sprich im Wintersemester, das im Februar anfängt, im Moment andersrum, im Sommersemester, das im Februar anfängt, da ist es Wirtschaftsinformatik direkt und da auch der Bachelor.
Ja.
Und im Wintersemester ist es praktisch der Studiengang, den man dann danach machen kann, sprich BISE oder CASE. Und dann ist es Master.
Okay.
Das heißt,
okay.
Es ist praktisch so, also ich versuche dann halt natürlich auch immer den Masterstudiengang ein bisschen.
Hey, aber jetzt warte mal kurz.
Krasser zu machen.
Wenn ich jetzt, kann ich keinen Master in Wirtschaftsinformatik machen?
Nee, kannst du nicht. Also zumindest nicht an der TAI.
So.
Also der Wirtschaftsinformatik Master ist dann sozusagen spezialisiert auf Business Information Systems, also da geht es dann hauptsächlich um Prozesse und auch hauptsächlich so mit Daten auch umzugehen. Und bei CASE ist es dann eben die Spezialisierung in Richtung Cloud und Security. Also du musst dich spezialisieren.
Krass. Ja, interessant. Das ist ja cool. Werde ich zwar nie machen, aber cool für euch.
Ja, ist super. Und
Shoutout an die Masterstudenten.
Genau, und schon was da drin steht, Lukas, wir loben die jetzt einfach mal. Also die sind sehr gut dieses Jahr.
Ah ja.
Genau, und auch sehr intelligent.
Mega, ihr seid die Besten. Ich kenne euch zwar nicht, aber mega cool, ey. Und so. Ihr schafft das.
Gut, du hast kein Pixel mehr.
Richtig, ich habe
Warum denn
kein Pixel mehr.
Hä, aber du warst so begeistert von diesem Meisterwerk des Engineerings und hier liegt noch meines quasi unangetastet seit der letzten Folge. Es hat auch kein Akku mehr.
Und das ist tatsächlich sogar ein Punkt, warum ich kein Pixel mehr habe. Ich habe ja letzte Folge darüber geredet, dass ich gerade versuche, von iOS auf Android zu wechseln. Und da habe ich mir zuerst ein Motorola geholt um das auszuprobieren. Dann habe ich mir einen Pixel geholt, um das auszuprobieren. Und ich hatte das Motorola aber auch noch nicht zurückgegeben. Und mir ist dann relativ schnell aufgefallen, mit dem Pixel, was ich benutzt habe, dass ich einfach nicht so viel Akku hatte wie das Motorola. Also auch so die Consumption war viel krasser. Ich hatte vielmehr das Gefühl, genauso wie beim iPhone, dass ich Angst habe, durch den Tag zu kommen, wenn ich mal Heavy Use mache auf dem Handy. Mhm. Und genau das wollte ich ja nicht mehr. Das war ja genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte mal mich umgucken nach einem anderen Handy. Und ebenfalls habe ich auch gemerkt, dass es relativ schnell warm wurde, obwohl ich nur irgendwie YouTube-Videos geguckt habe. Und das waren dann schon so zwei Punkte, wo ich mir so dachte, ey, ich zahle jetzt hier nochmal 250 Euro mehr als für das Motorola, also mehr als das Doppelte von dem Motorola für ein Handy, was aber gar nicht die Sachen erfüllt, die ich eigentlich ja haben wollte. Ich wollte ja auch sagen, ich will ein Headphone Jack, ich will SD-Karte, ich will Fingerprint Reader an der Seite und das hat das Pixel alles nicht. Ich habe mich nur fürs Pixel entschieden, weil es da einen besseren Software-Support gibt von den OSs, also von Graphene OS und so. Und ich bin jetzt einfach wieder zurück auf dem Motorola mit einer Custom-ROM und ich habe mich auch noch mal ein bisschen mehr erkundigt, weil, also ich kann an dem Motorola, kann ich Safe Boot, oder wie heißt das? Den Bootloader, der Bootloader ist quasi noch unlocked, weil sonst kann ich quasi keine Custom-Firma drauf spielen. Aber tatsächlich, ich habe mich also in der Community auch umgehört, auch separat von der für mein Handy, sondern auch für zum Beispiel Samsung-Handys, die da Custom-ROMs entwickeln und das ist eigentlich kein Security Risk. Also am Ende verify ich nur, dass ich einen gewissen Hash von der Firmware benutze, die die Firmware sagt, dass sie ist. Und was kann am Ende jemand machen? Jemand kann mein Handy klauen, eine eigene Firmware draufspielen und das halt so benutzen, wie er will. Aber so what? Also mit meinen Daten kann er nichts anfangen. Die sind so oder so encrypted und da kommt er auch nicht drum rum. Und deswegen sage ich, ist good enough for me.
Ja, verstehe. Und ich muss tatsächlich sagen, diese Akkulaufzeit ist echt eine Krankheit von diesen High-Profile-Phones geworden.
Ja.
Weil es gibt auch wirklich, ich habe es dann auch nochmal recherchiert, ich habe jetzt ein iPhone 16, es gibt keine signifikante Verbesserung der Akkulaufzeit. Das heißt, dieses Ding ist je nach Test sogar noch schneller leer als das iPhone 15.
Ja, und das ist doch traurig.
Und das entspricht auch nicht so meiner Erwartung an immer besser, immer besser, immer besser werden. Und ich verstehe dann halt auch nicht, warum man die iPhones dann oder warum man die Smartphones dann dünner und leichter macht.
Ja.
Auf Kosten von so einem unglaublichen wichtigen Feature, wie Danke. Abends an der Weihnachtsfeier noch nach Hause telefonieren zu können. Das ist halt echt ein Ding, das man braucht.
Danke. Danke, Markus. Endlich zeigst du mal hier die Reason. Ich habe auch von einem Kumpel von uns, ich denke, ich kann seinen Namen sagen, der Yannick, der hat mir nämlich auch extra noch geschrieben, nachdem er den Podcast angehört hat und meinte, er gibt mir da vollkommen recht. Er findet es auch eine Frechheit, was mit den Handys einfach passiert. Und ich möchte auch einfach mal dazu sagen, macht die Handys bitte doch einfach wieder dicker. Es juckt doch keine Sau, ob das jetzt ein Millimeter dünner ist oder nicht. Jeder Mensch hat auf diesem scheiß Handy einen Case. Und selbst wenn nicht, hat man diesen Kack-Camera-Bump so oder so da drin. Also, warum machst du es denn dünner, damit die Kamera nur noch mehr raussteht? Dann mach's doch einfach dicker, pack einen fetten scheiß Akku da rein und fertig. Und das ist doch so ein geiles Feature und ich verstehe nicht, warum die Firmen das nicht mal erkennen und sagen, ey, ja, Akkulaufzeit ist ein Feature. Das ist ja was man vermarkten kann. So, ich weiß nicht, wann man aufgehört hat, da irgendwie drauf zu achten, sondern nur noch drauf zu gucken, wie viele scheiß Transistoren da in diesem Chip drin sind.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Also es hat halt jetzt einfach auch meinen Alltag stark berührt, weil ich hatte dann ein quasi totes Telefon beim Heimlaufen nach der Weihnachtsfeier und ich hatte ein fast totes Telefon einen Tag später auf dem Hackathon, wo ich halt auch den Tag über beruflich das Telefon genutzt habe. da allerdings auch regelmäßig an die Ladestation und dann halt abends während dem Hackathon nicht irgendwie an der Steckdose saß und das ist halt einfach nervig.
Ja, und ich muss auch sagen, ich war immer mehr so anxious darüber, ich wurde immer nervöser einfach über diese Akkulaufzeit von meinem Handy. Ich muss natürlich auch sagen, mein iPhone ist jetzt schon über 4 Jahre alt und das ist auch für eine Laufzeit von einem Handy schon relativ gut und so. Aber ich muss halt trotzdem sagen, das hatte ich ja da bei dem Pixel auch, dass ich mir die ganze Zeit Gedanken machen muss darüber, fuck, wie lange hält mein Handy jetzt? Komme ich damit noch durch am Abend? Ah, scheiße, dann muss ich es anstecken. Wie mache ich das dann? Das ist doch kacke.
Ja, genau, man rationiert de facto seine Handynutzung. Ja. Also man nutzt das Handy nicht mehr so, wie man es gerne nutzen würde, sondern man rationiert das. Und ich finde, also irgendwie, nachdem das Produkt jetzt gute 20 Jahre alt ist, sollte sowas nicht mehr notwendig sein. Wirklich nicht.
Ja, und ich muss halt auch sagen, mit dem Motorola habe ich das nicht. Also ich hatte noch nicht einmal den Moment, wo ich gesagt habe, oh fuck, vielleicht habe ich nicht genügend Akku. Also wirklich, wenn ich das durch den Tag aus nutze, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade noch keine richtige SIM-Karte drin. Das heißt, sowas wie GPS wird nicht dauerhaft benutzt und so. Wahrscheinlich wird dann die Nutzung nochmal ein bisschen krasser von der Battery. Aber ich komme am Abend zurück von der Arbeit und bin bei 75-80%.
Ja, das ist fein.
Das ist ja mega geil. Also, oder mal 70 oder lass es 65 sein. Aber ich habe teilweise nicht mal Angst, das irgendwie am Abend nicht anzustecken, weil ich relativ confident bin, dass es durch den nächsten Tag auch noch durchkommt. Und das ist doch mal ein Feature, oder?
Ja, sehe ich auch so. Also, wenn irgendjemand zuhört, ich weiß, dass mindestens einer zuhört, der bei einem großen Hersteller arbeitet, Energiesparen ist ein Ding.
Ja.
Kommen wir zu was, was auch ein Ding ist, nämlich ein Hackathon.
Ja.
Ich war auf einem, und zwar auch auf einem, den wir als EXP gesponsert haben. Wir sind nämlich Hauptsponsor einer der Hauptsponsoren vom Neuland e.V. Kennst du den Neuland e.V.?
Ja, ich war da ja schon.
Stimmt, du warst
ja, da. Ich bin richtig. Ja auch aktiv, ja, genau. Und so. Aber ja.
Ja, genau. Also der Neuland e.V. ist ein Studentenverein, ein e.V. für Studierende der THI, der Technischen Hochschule Ingolstadt, also da, wo ich auch doziere. Und die machen zum einen soziale Events für Studis, aber auch, und darüber ging der Hackathon, die Neuland-App. Die heißt Neuland Next, die kann man in den App-Stores runterladen, ist in React Native geschrieben und dazu gab es den Hackathon und der war eigentlich echt ziemlich cool. Was ich natürlich nicht gemacht habe, war React Native.
Ah ja. Weil, ja.
Also wir waren dann da wieder mit schlechtem Hochschul-WLAN und ich hatte die iOS-Simulatoren nicht runtergeladen und Android Studio nicht und es ist zwar alles React Native mit Expo, das heißt, es ging ja auch die Webversion davon, aber die ist von der App selbst nicht unterstützt, also die hat noch keine Liebe bekommen. Das hat dann Jakob, Grüße gehen raus, versucht zu fixen und ich habe mich da relativ schnell auf ein Backend konzentriert, nämlich eine API für zweite Mensa, also da ist noch so ein verpachtetes Restaurant, Bar, Bistro-Dings drin. Und was die haben, ist halt einfach so ein Feldwald- und Wiesen-WordPress, wo einmal die Woche einer reingeht und in den Texteditor dann die Wochenkarte drauf tippert. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, das gescheit zu scrapen mit einem deterministischen Scraper. Und deswegen haben wir ChatGPT verwendet dafür.
Geil.
Und es ging überraschend gut. Also was war das Deck? Natürlich Quarkus mit Langchain4j. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel Business Value mit so wenig Code erzeugt.
Ja.
Also was war das Prinzip? Ich habe die URL runtergeladen von dieser Wochenkarte, habe dann mit JSOUP den mittleren Diff ausfindig gemacht, also dass ich praktisch ans LLM nicht die ganze Webseite schicke mit 1000 Header und Footer Shit mit drin, sondern wirklich nur den inneren Teil. Und dann war meine Frage, Mensch, wie bringe ich denn jetzt Langchain4j dazu, also dieses Framework innerhalb von Java, dass sie die Structured JSON API von ChatGPT verwenden. Also weißt du, was Structured JSON ist?
Nee. Also, oder doch, das ist doch dieses, dass er das richtig ausgibt.
Ja, genau, genau. Ja. Also du sagst praktisch dem, also es ist praktisch nicht, du musst es nicht prompten, das JSON-Format, sondern du hast eine API, wo du dem LLM sagen kannst und dein Output muss genau dieses JSON haben.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie gehen und das ist doch mega, mega stressig und wie kriege ich das denn da hin? Und okay, dann mache ich einen JSON-Type, habe das schon in meinem Kopf so ausgelayoutet und rate mal, was die Antwort ist.
Keine Ahnung.
Es geht einfach out of the box.
Ah ja, krass.
Das heißt, in dem Moment, wo ich in den AI-Service, ich habe jetzt eine Kaskade von Records angegeben, also in dem Moment, wo ich TypeSafe was zurückgeben möchte, nutzt es unter der Haube schon die Structured JSON API.
Ach krass.
Das heißt, du musst nichts anderes machen, als halt deine Vouchers ausimplementieren.
Ja.
Und die dann über den AI-Service zurückgeben und dann war es literally ein kleiner Prompt, act as a web scraper, bla bla bla. Dann geht da das HTML rein. Das HTML, diese Methode, dieses Interface liefert dann halt eine Struktur aus Tagen, aus Menü, die Tagen haben, die Meals haben zurück und das war's.
Cool.
Und es war unglaublich nice, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann kam halt so, ging es dann halt so Richtung Siegerehrung. Und dann hat einer noch gemeint, jetzt wäre es aber echt geil, wenn man dann vielleicht in der zweiten Version noch die Dinger übersetzen könnte.
Mhm.
Und ich habe dann während der Siegerehrung das Feature noch implementiert. Nämlich man konnte dann einfach nur, ich habe dann gesagt, meal-en in den Prompt angegeben und übersetze es bitte auf Englisch. Ja. Und es hat funktioniert.
Geil, ja, schon cool.
Und das ist eine richtig, richtig geile Experience. Also dieser Stack Quarkus Langchain4j, also mit der Langchain4j-Extension, JSOUP, wenn man noch ein bisschen das HTML vorher deterministisch klarkriegen möchte. Aber im Endeffekt waren es wahrscheinlich nicht mehr als 50 Zeilen Code. Und das war echt ziemlich cool. Ich habe es online gestellt, es ist Open Source unter der RGPL. Ich packe mal den Link mit in den Shownotes. Und ja, ich fand es ein bisschen peinlich. Natürlich habe ich einen Preis gewonnen. Aber
geil.
Dass der Dozent und CTO neben den Studierenden vielleicht ein bisschen Wissensvorsprung hat, das ist, denke ich, klar und wollte ich eigentlich auch gar nicht.
Das ist schon ein bisschen peinlich.
Ja, ist peinlich, dass man da hinkommt und,
und dann irgendwie
was gewinnt.
So, die kleinen Kinder mache ich jetzt hier erstmal fertig. Naja, aber ist doch trotzdem
Spaß
geil.
Gemacht,
ja, und das ist doch auch das Ziel von dem Hackathon, oder
ja,
nicht?
Ja, genau, also ob man da jetzt gewinnt oder nicht, ist doch Bums.
Genau, und ob man da gewinnt oder nicht, da geht's auch in meinem nächsten Thema drum, und zwar Advent of Code. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet.
Haben wir drüber gesprochen, dann waren wir uns, glaube ich, einig, dass man einfach wahnsinnig viel Zeit braucht für.
Naja, was heißt wahnsinnig viel Zeit? Also ich nehme so 1 bis 2 Stunden am Tag halt raus, anstatt dass ich irgendwie YouTube-Videos gucke. Und macht dann halt Advent of Code. Und ja, das ist dieses Jahr wieder. Ich kann es wieder nur jedem empfehlen. Macht mega Spaß. Ich habe es dieses Jahr angefangen in Go zu machen. Und mittendrin dachte ich mir dann, das ist doch auch zu einfach. Ich kenne ja Go schon und so. Und eigentlich nutze ich das ja immer, um so eine neue Sprache kennenzulernen, die ich vielleicht noch nicht so gut kann. Und dann bin ich geswitcht zu Trommelwirbel. Macht einen Trommelwirbel.
Wir haben kein Sampleboard, Lukas.
Ja, aber mit deinem Mund oder so.
Ach so.
Geil. Scala. Kennst du Scala?
Ja, ich durfte das in meinem Studium kennenlernen, aber ich habe ehrlich gesagt weder die Liebe damals gefunden, noch eine neue Liebe.
Du feierst doch Haskell, oder?
Nee, eigentlich feiern auch nicht, ich kann es halt, aber von feiern bin ich weit
weg. Naja, also Scala ist eine Sprache, die läuft auf der JVM, also auf der Java Virtual Machine, so wie zum Beispiel Java, und ich find's eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also ich habe ja Functional Programming habe ich nie gelernt, weil das lernt man nicht in der Ausbildung, da lernt man nur OOP, und ich habe schon mal Haskell gemacht, weil ich habe mal mir Xmonad angeguckt und das konfiguriert man in Haskell und so. Und das habe ich wirklich gar nicht gerafft. Und ich habe mir jetzt mal so Scala angeguckt und das finde ich eigentlich schon ganz cool, weil es irgendwie so, also es vereint halt beide Paradigmen. Du kannst halt OOP machen, aber mit Functional Programming mittendrin und so. Weißt du?
Ja, das ist schon richtig. Also es hat auf jeden Fall für eine funktionale Programmiersprache einfach ein gutes Typsystem.
Genau. Und das macht es auch so stark. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht meinen nächsten Webstack in Scala mache. Ja.
Also immerhin, du müsstest dann, glaube ich, in der Lage sein, die Java-Libraries zu verwenden.
Wenn richtig.
Alles täuscht, ja, weil es mit Java kompatibel ist.
Das kann man machen. Und das ist halt auch das Coole. Also man kann zum Beispiel einfach, wenn ich jetzt sage, ich brauche Logging, ja, dann benutze ich halt hier SLF4J und
ja, und Just Works.
Genau, und Just Works und so. Oder ich brauche Migrations, ja, habe ich halt Flyway, ne? Also das ist halt schon cool einfach, alleine, dass du halt das Ökosystem davon hast. Ich habe auch mal eine Zeit lang ja Kotlin gemacht. Und Kotlin ist auch geil, weil das ist OOP, hat auch viele von, ich meine, man muss auch dazu sagen, Java hat jetzt auch nicht gar kein Functional Programming, ne? Also es gibt Higher Order Function, gibt's in Java.
Ja, und es gibt inzwischen auch die Lambdas und
richtig, Stream es API. Gibt die Streams API und also das benutzt man schon echt viel, ne? Und ich finde so, Scala ist so von ground up in diese Richtung gedacht und deswegen halt ganz geil. Und ja, es gibt zum Beispiel auch eine ganz coole Library, die heißt Scala Tags, wo man HTML als Scala-Code quasi zusammenbauen kann. Das ist dann, am Ende des Tages sind das einfach Scala-Functions, die halt durch dieses Syntactic Sugar kann man so Functions halt chainen und dann baut der sich halt die HTML im Hintergrund auf, indem man einfach diese Functions quasi callt. Und das sieht eigentlich auch ganz cool aus und ich bin jetzt am Überlegen, das nicht vielleicht einfach mal da drin zu machen.
Ja, mach das mal. Also ich bin mit Scala damals im Studium nur auf so einem akademischen Level irgendwie so warm geworden. Man hat halt untersucht, wie ist das Typsystem und wie macht es halt. Und ich habe nie irgendwie so diese Programmiererfahrung damit gesammelt oder auch sammeln wollen.
Ja.
Und ich finde es eigentlich relativ spannend. Also deine Erfahrung würde mich da schon interessieren, weil ja, es ist eine kleine Community, muss man auch sagen.
Ja,
aber es ist nach wie vor ein Ding. Also es gibt nach wie vor viele Leute, die es benutzen.
Ja, richtig. Und ja, ich finde es einfach, also vom Type-System finde ich super geil. Und ja, guckt euch das vielleicht einfach mal an, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie so eine neue Sprache euch anzugucken. Da finde ich Scala schon sehr cool. Ich meine, es gibt ja auch noch Clojure. Das ist ja, das ist, glaube ich, ein Lisp auch.
Ja, bin mir gar nicht sicher.
Ist auch basierend auf der JVM. Aber das ist mir zu abgespaced. Also das bin ich einfach zu dumm für. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Also guck dir mal irgendwie ein Example an von...
Ja, schon richtig.
Das ist halt... Also das sieht aus wie Haskell. Und keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Dafür muss man, glaube ich, studiert haben.
Ja, und vielleicht ist es auch umgedreht. Studieren kann man nur mit solchen Sprachen, weil halt gewisse Effekte und gewisse Dinge, die man untersuchen möchte, mit Java und Co. einfach viel zu komplex sind.
Ja. Obwohl ich auch, also ich kenne auch Leute, die das Advent of Code zum Beispiel in Java machen und das geht auch super.
Ja, das geht super, klar. Ja, ja.
Gut, dann hast du dir was
ich gekauft.
Ich habe
was gekauft, ja. Eigentlich wäre es eine News gewesen, aber da wir jetzt schon so lange keine News mehr besprochen haben, ist es nicht die Vorstellung vom Produkt, sondern ich habe es gleich gekauft. Und zwar ist es ein Produkt von Logitech namens MX Creative Console. Das ist relativ teuer, muss ich sagen. Also es kostet in der Summe 230 Euro. Und es besteht aus zwei Teilen. Es ist letzten Endes zu 50% ein Stream Deck. Das heißt, es hat eine Komponente, die OLED-hinterleuchtete Pixeltasten hat, insgesamt 9 Stück an der Zahl. Und noch, und das finde ich relativ gut im Gegensatz zum Stream Deck, Page Left und Page Right. Weil ich weiß nicht, ob du das Stream Deck gerade vor dir hast, Lukas.
Ja.
Aber wenn man da eine Page Left und Right wechseln wollen würde, müsste man
meinst,
das auf die Softbuttons legen.
Ach so, du meinst, du kannst die Pagen... Ja. Switchen von den Tasten.
Ja, genau.
Okay, ja, ja. Okay.
Genau, also die Page der Tasten, wenn man es auf dem, wenn man es auf dem Stream Deck machen möchte, also ich sehe, auch wenn ich irgendwie Streamer oder so anschaue, die haben auch oft ein Stream Deck, pun intended, und da hast du halt immer gleich zwei Tasten komplett irgendwie gewastet für Back und Forth, oder wenn du ein Home möchtest, gleich drei. Also das ist nicht so geil, und deswegen finde ich das da ganz gut. Und was da auch noch der Unterschied ist zum Stream Deck, ist, dass es zwei Modi gibt, die du verwendest. Man kann es entweder flach auf den Tisch legen, das heißt, es ist dann ähnlich wie eine etwas höhere Tastatur, oder man hat einen kleinen Ständer dabei, der relativ stabil ist, und dann kann man es auch so leicht angewinkelt aufstellen wie ein Stream Deck, und dann ist es eher so für den Casual. Für den Casual-Nutzer, der halt mal vielleicht eine Anwendung damit starten möchte.
Ja, cool.
Der wichtigere Teil ist aber die zweite Komponente, die ist genauso groß, genauso umfangreich und besteht aus einem Jogwheel, also ein Drehrad. Und das war mir besonders wichtig bei der Benutzung von Cubase. Also ich produziere jetzt inzwischen relativ viel Musik, ist ja auch inzwischen mehr als ein Hobby. Und den Cursor mit der Maus zu bewegen, ist einfach wahnsinnig scheiße. Also man will dann irgendwie so ein bisschen weiter nach links und ein bisschen weiter nach rechts, und man trifft's nicht und man zoomt dann nicht richtig und alles, also alles Käse. Und ich will es dann jetzt hauptsächlich nutzen, um den Cursor in Cubase oder auch in anderen zeitlinienbasierten Anwendungen zu verschieben. Und da bin ich schon sehr drauf gespannt. Es hat zusätzlich noch, dieses Ding besteht nicht nur aus dem Jogwheel, sondern es hat noch insgesamt vier Tasten, die sind jetzt nicht hinterleuchtet, aber da könnte man dann zum Beispiel Modifier für dieses Jogwheel mit nutzen, und es hat noch ein Scrollrad. Das heißt, man kann dann nochmal eindimensional scrollen, um dann zum Beispiel eine Kombination aus Cursor und Zoom gleichzeitig bedienen zu können. Und was mir auch sehr gut gefällt, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, die beiden funktionieren halt in Kombination besonders gut und haben angeblich extrem gute Presets für die Adobe Creative Suite, die ich ja auch besitze. Und das ist auch der Grund, warum ich die 230 Euro sehr leicht verschmerzen kann. Denn man bekommt mit dem Produkt einen Gutschein für insgesamt 3 Monate Creative Cloud umsonst.
Okay.
Und ich hab's befürchtet, dass es nur für neue Mitglieder ist. Das ist aber nicht so. Das heißt, man kann es tatsächlich auch auf sein bestehendes Creative Cloud Abo abzüglich von Speicherplatz, also das ist nicht mit drin, quasi nur die Software Grundgebühren, das sind bei mir auch 60 Euro. Das heißt, ich habe dann 3 mal 60 Euro gespart. Das sind insgesamt dann 180 Euro, und damit wäre jetzt sozusagen der Milchmädchenpreis von diesem Ding 50 Euro. Und das ist okay.
Ja, das ist doch super.
Ist natürlich schön gerechnet, und wahrscheinlich macht es so auch wenig Sinn, das so zu tun. Aber ich freue mich jetzt drauf, es zu benutzen.
Du hast es für den Podcast gekauft.
Ja, natürlich.
Also um das hier zu testen, quasi,
ja, genau,
unseren Zuhörern eine Review zu geben über das Produkt.
Hey, du bringst mich gerade echt auf Steuervorteile, Lukas.
Sehr gut.
Ja, Mensch, ja.
Dann will ich da aber auch irgendwas.
Oder eigentlich sollten doch mal die Firmen anfangen, uns Review-Exemplare zu schicken.
Ja, das stimmt. Wir sollten echt mal so Partnership-Deals. Wir sollten so
Partnership-Deals machen.
Weißt du, wenn wir anfragen können?
NordVPN?
Nee, und zwar literally fast jeden Tech Podcast, den ich höre, ist gesponsert von Tailscale.
Ich glaube nicht mal, dass man da Partner werden muss. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass du dich da einloggst und einfach nur sagst, du willst jetzt einen Voucher.
Ja, weiß ich gar
nicht. Und dann wirst du, glaube ich, dann wirst du auf Provisionsbasis bezahlt. Also du kriegst dann halt für jeden eingelösten Voucher mit deiner ID halt einen gewissen Betrag.
Können wir ja mal schauen.
Gut, aber ich finde es ganz spannend. Ich werde es dann heute nach dem Podcast mal installieren, und vielleicht ist dann das nächste Mal die Räusper-Taste, die ich verwende, nicht mehr ein MIDI-Keyboard, bei dem ich jedes Mal verwechsle, was ist die Räusper-Taste und was die Kapitelmarke ist, sondern ein Logitech MX Creative Console Dings.
Ja, sehr cool. Was auch cool war gestern. Lustigerweise war ich gestern wieder auf dem NixOS Munich Meetup, Und ja, war echt cool. Also wollte ich eigentlich nur nochmal gesagt haben, ihr könnt da gerne mal joinen. Das ist immer am zweiten Freitag des Monats im MUG-CCC.
Frage Nummer eins, wird das über meetup.com promoted oder ist da das Geld zu teuer?
Das wird nur, es gibt einen Matrix-Channel, wo halt reingeschrieben wird. Und es gibt, glaube ich, im NixOS-Discourse ein Thread, der da gepostet wird.
Okay.
Aber sonst, und auf der MUG-CCC-Seite wird das Event, glaube ich, auch nochmal hingeschrieben. Aber man findet das nicht. Also, ich habe auch schon mal auf meetup.com so geguckt und ja, das findet man einfach nicht. Aber genau, deswegen sage ich es hier, damit das vielleicht auch mal ein bisschen mehr Publicity kriegt. Das heißt, wenn ihr euch für NixOS interessiert, kommt da gerne vorbei. Das ist eine super coole, cozy Runde. Da gibt es jetzt keine Talks oder so. Es gibt auch kein kostenloses Essen. Das heißt, wenn ihr nur fürs Essen da seid.
Moment, aber die zwei Dinge, für die ich zum Meetup komme, sind dann praktisch nicht mehr da. Also erstmal, dass ich komplett für mich alleine introvertieren kann und kostenloses Essen kriege.
Richtig. Also du kannst schon introvertiert sein, aber ja, also du kannst dir halt einfach bei den anderen dich dazustellen und halt nichts sagen, wenn du möchtest.
Ah, das ist super, ja.
Genau. Ich glaube, das machen auch welche, aber ja, es ist insgesamt mega cool. Da sind NixOS Maintainer von verschiedenen Projekten auch da und sonst auch Leute, die noch nie Nix gemacht haben. Also traut euch einfach mal hin, wenn ihr interessiert seid an dem Betriebssystem oder an der Programmiersprache oder am Package Manager. Ja, kann ich sehr empfehlen.
Spannende Sache. Dann biegen wir jetzt direkt ein zu den News. Da haben wir sehr viele auf der Liste. Und wir beginnen gleich direkt mit dem Zwischenthema Software. Und da hat mich eine Sache ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Wow, ich sehe es ja auch gerade.
Sapling
nennt sich das Ganze.
Also Sapling ist eine Reimplementierung und Top-Implementierung von Git. Und zwar von Meta, also von Facebook. Und irgendwie haben die wohl ein bisschen ein Hate auf Git.
Wahrscheinlich fangen da immer neue Entwickler an und die checken das immer nicht. Und dann force-pushen die und sind Changes weg.
Ja, wahrscheinlich sowas in der Richtung. Also ich kann, es ist immer schwierig, wenn man es kann, ist es halt einfach. Das ist immer so, glaube ich, das Kaviar, das man hat.
Naja, also ich muss sagen, ich mache das ja jetzt auch schon länger und selbst ich habe manchmal Situationen, wo ich mir so denke, boah ey, das könnte doch jetzt auch mal ein bisschen einfacher sein oder so. Keine Ahnung, typischerweise, ich arbeite auf einem Branch oder so und dann vergesse ich halt den Branch zu wechseln, muss dann irgendwie meine Changes wieder stashen, muss auf ja, Main, muss pullen.
Cherrypicken oder Interactive
Rebase. Genau, weißt du, und ja. Also sorry, das ist doch so ein Common Use Case, dass man da einfach sagen kann, gib mir halt irgendeinen Command, den man machen kann, switch with my Changes auf Master und pull mir den halt vorher und pack dann die Changes on top, als ob ich jetzt irgendwie hier noch den Commit, den ich schon, keine Ahnung, ja, du weißt, was ich meine, ne? Also
ich weiß komplett, was du meinst und genau, ich glaube, das ist auch, was Sapling, so heißt dieses Tool, versucht einfacher zu machen. Es ist kompatibel mit Git, das bedeutet, und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum es überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Ich denke einfach, wenn deine ganze Company zum Beispiel auf Git läuft und auch auf GitHub oder auf GitLab der Code committed werden muss, dann könnte halt jetzt ein einzelner Entwickler oder ein ganzes Team von Entwicklern on top Sapling verwenden. Und was es halt wirklich, wirklich besser macht, also bitte nicht falsch verstehen, es ist nach wie vor ein Konsolentool. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine geile UI für Git zu machen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine recht rudimentäre CLI. Aber zum Beispiel werden die Log-Dateien im Default eben als Graph dargestellt.
Es gibt aber sogar eine Interactive Smart Log Web UI. anscheinend.
Genau, es gibt eine Web-UI dafür, ja. Richtig. Und die kann man sich dann halt auch entweder auf dem Remote oder direkt auf seinem lokalen Ding bauen und dann tatsächlich auch solche Dinge machen, wie du gerade eben gesagt hast, so Drag-and-Drop von Commits. Und man sieht halt in der History-Darstellung schon ein bisschen einfacher, was Phase ist und was mir auch sehr gut gefällt. Die haben das Thema Code-Reviews beziehungsweise Merge-Requests in die CLI, in das Tooling mit eingebaut. Und wenn man jetzt Git als Git betrachtet, also als Git-Binary, ist es ja komplett agnostisch, komplett frei von diesem Gedanken einer Code-Review oder von einer Merge-Request oder von einer Pull-Request. Das sind ja nur Prozesse, die man mit Git macht, aber in Git selbst kommen die ja gar nicht vor. Und ich glaube, das ist auch für ganz viele New Hires und für ganz viele Anfänger ein Grund, damit nicht warm zu werden, weil man halt sowas hört wie eine Code-Review oder Merge-Request oder ein Pull-Request, Klammer auf, Merge-Request und Pull-Request ist das Gleiche, das eine kommt von GitHub und das andere kommt von GitLab, und da ist es halt nicht so einfach, das dann umsetzen zu können mit diesem komischen CLI-Tool, das man da vor sich hat. Also ich verstehe den Ansatz, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so mindblowing und die Welt verbessern wird. Geben wir dem mal eine Chance. Ich bin mal gespannt, wie es sich so
verhält. Ich meine, man kann das ja einfach mal ausprobieren.
Ja, genau. Funktioniert
ja mit Git.
Richtig, habe ich mir jetzt auch gedacht. Also ich würde es jetzt einfach mal vielleicht auch gerade das Hackathon-Projekt von gestern Abend damit mal versuchen, irgendwie zu managen. Mal schauen.
Ja, mich würde auch interessieren, wie das aussieht mit einem schon bestehenden Git-Repository.
Ich glaube, du kannst es parallel verwenden, wenn mich
nicht täuscht. Also man könnte ja sogar sagen, wenn jemand Git möchte, also Git benutzen möchte, kann er Git benutzen. Wer Zeppelin nutzt, der nutzt Zeppelin.
Ja, genau, weißt du? Genau, richtig. Das ist dann halt so. Wobei es halt gerade mit diesen Review-Stacks, das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter, dass man da halt sich so ein Stack macht, also Branches gibt es da nicht, das sind dann so Stacks. Und dass man diesen Stack dann auch mit seinem Code-Reviewer dann halt durchgeht. Und das, ja, also man müsste, glaube ich, schon ein bisschen mehr sein, als es nur eine Person, um damit damit Dinge zu verstehen.
Ja, okay. Was piept denn hier so?
Gut, dass du den Fokus drauf lenkst, mein Geschirrspüler, der fertig ist. Aber der geht gleich wieder raus. Nächste News. Ich habe es auf Heise gelesen oder sonst wo. Und zwar gibt es ein von dem Staat gefundete Reimplementierung von Office.
Geil. Haben wir darüber schon mal geredet?
Ja, und wir haben dann gesagt, Mensch, die kommt ja im Herbst raus und jetzt ist Winter und sie ja, es ist ein bisschen, ja, also Open Desk heißt das gute Ding und es ist halt wieder ein bisschen schade, ne?
Ja, tatsächlich. Also das wäre halt geil, weißt du? Das ist ja genau das, was man will, ne?
Ja, wobei ich inzwischen auch der Meinung bin, dass es vielleicht falsch ist, ein papierbasiertes Office-System neu zu implementieren. Also weißt du, dann mach halt sowas wie Notion oder Gmail, aber nicht irgendwie so ein A4-Ding wieder. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Also da müssen, glaube ich, noch ein paar Jahre durchs Land gehen, bis man von diesem Papier-Paradigma komplett weg ist.
Ich habe aber, also ich glaube, ach Mann, jetzt finde ich das wieder nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es eine Office-Alternative gibt, die vom French Government genutzt wird. Wenn ich die jetzt nur finden würde.
Ja, also es gibt ja nach wie vor LibreOffice. Also
das ist es eben
genau,
nicht.
Genau, das ist halt auch wieder der ganze Quatsch von OpenOffice irgendwie, die ganze Legacy hinten im Rucksack. Also damit wird man auch nicht glücklich, glaube ich.
Du redest mal über die nächste News.
Und vielleicht findest du
und vielleicht finde ich es in der Zeit.
Die nächste News ist eine große, wie ich finde. Nämlich Apple hat sich Pixelmator geshoppt. Jetzt mag man sich fragen, was ist denn Pixelmator?
Habe ich auch noch nie gehört.
Und Pixelmator ist ja so ein bisschen eine Mischung aus Lightroom und Photoshop. Und
warum hast du eigentlich so viele Maschinen in deinem
so
Haus,
die so viele Geräusche machen? Selbstständig hier. Dinge tun. Das ist jetzt der gute Jura voller Automat, der sich abschaltet. Die Ja, ich fand es ein bisschen spannend, muss ich sagen, denn Apple hat sich ja aus dieser professionellen Fotobearbeitung verabschiedet. Es gab ja lange Zeit Aperture, also englisches Wort, als quasi Konkurrenz zum Lightroom. Und das wurde ja mit ganz, ganz, ganz viel Shitstorm einfach abgesägt. Und dass man sich jetzt, nachdem man irgendwie vor 5 bis 7 Jahren diese ganze Pro-Benutzerschaft verloren hat, dann sich wieder ein Lightroom-Klon einfängt, ich weiß ja nicht.
Ja, finde ich auch irgendwie schwierig. Es geht halt wieder in so Antitrust-Szenarien.
Man hat halt nicht den Trust, dass Apple dieses Ding jetzt vollständig und gut weiterführt. Also es gibt ja...
Das ist wahrscheinlich auch nicht das Ziel von Apple, oder?
Vielleicht ist es ja auch das Ziel und vielleicht muss man sich da auch ganz ehrlich machen, dass die Filter, die Technologie und das, was Pixelmator halt hat, ein Asset ist und das dann in die Consumer-Fotos-App eingebaut wird.
Ja.
Und dass dann dieses Pro-Tool sterben geht. Das kann ja echt passieren.
Ja, richtig. Also ich meine, so ist leider die Industrie halt auch, ne? Wenn du halt ein Giant bist, kannst du halt sagen, ja, den nehme ich mir. Wie war das? Wunderlist?
Ja, genau. Wunderlist wurde ja eingekauft von Microsoft und jeder hat gedacht, oh, jetzt wird aus diesem unglaublich geilen Indie-Produkt jetzt das tollste aller Zeiten, ja, Pustekuchen, weg war's.
Ja, wurde einfach eingestampft und dann, ja, was gibt's jetzt? Microsoft Tasks.
Ja, genau, das ist
die mega scheiße.
Dreimal so heavy und überhaupt nicht benutzbar.
Ja, mega gut. Naja, ich habe es übrigens gefunden, was ich meinte.
Was meinst du denn?
Aber es ist keine Office-Alternative, sondern nur eine Excel-Alternative. Und zwar Grist heißt das. Das ist ein Sponsor, war mal ein Sponsor vom Self-Hosted Podcast. Und die machen so... Die sind eine Open-Source-Alternative für Google Sheets und Excel.
Schaut aber echt gut aus, dem auch so eine Art Datenbankfunktion.
Genau. Und das ist eigentlich echt ganz cool und das wird auch genutzt vom French Government. Deswegen hatte ich das so im Kopf.
Ja, nice.
Also, ja.
Ich pack's mal in die Show Notes. Also wäre es so, es sieht für mich so ein bisschen aus wie eine komische Mischung aus Excel, einem frühen Access und Notion, ohne so sexy zu sein wie Notion.
Ja.
Kann man sich wirklich mal anschauen. Ich pack's mal hier an diese Stelle in die Shownotes und wir machen weiter mit einer News, die...
Eine fette News, die wahrscheinlich aber auch schon jeder gehört hat.
Genau, und ich wollte jetzt hier eigentlich nicht nochmal die Grundlagen zusammensammeln. Es geht darum, dass die US, eine US-Behörde, ein US-Gericht entschieden hat, dass Google und Chrome sich trennen sollten unter gewissen Umständen. Also so wirklich klar ist es nicht. Und das Reasoning dahinter ist, dass Google eben damit einen Wettbewerbsvorteil hat, weil sie eben mit der Suchmaschine und mit ihren Angeboten gleichzeitig andere Anbieter benachteiligen können. Und das hat Wellen geschlagen und ich muss sagen, ich bin normalerweise ein ganz großer Freund von solchen Geschichten, dass man eben den Großen mal den Platz zeigt, wo sie hingehören, aber die Capability, einen Browser zu entwickeln,
ja,
die wird nicht auf einer For-Profit oder auf einer komplett unabhängigen, nicht kreuzfinanzierten Basis funktionieren können.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, also ich finde es gut, dass man Google da rannimmt. Das finde ich ist ein guter Schritt. Ich finde aber, glaube ich, Chrome zu nehmen, die falsche Entscheidung. Weil Chrome ist nicht nur Chrome, sondern Chrome ist halt auch Chromium. Und dass den Service, den Google da auch für andere Firmen ja bietet, den sollte man, glaube ich, nicht außen vor lassen. Und ich glaube, dass das keine Company so machen kann wie Google.
Genau, denke ich auch. Also es ist einfach, das ist die blanke Realität. Also man kann sich jetzt natürlich eine Utopie wünschen, in dem diese Browser von auf den Bäumen wachsen und man sich 3 bis 4 davon in gleicher Qualität zur Auswahl vornehmen kann und sich dann den besten aussucht. Aber so ist es halt nicht.
Ja.
Also Arc ist ja auch auf Basis von Chromium und ist massiv Venture-Kapital getrieben.
Ja.
Es gibt noch Microsoft Edge, auch auf der Basis von Chromium.
Was? Ja, oder guck dir Brave an, guck dir Vivaldi, es gibt ja tausende noch irgendwie.
Und du hast dann noch die Mozilla Foundation mit einem Firefox und es ist halt, es wird dann halt relativ dünn und man braucht halt ein unglaubliches, ein gigantomanisches Kapital an Ressourcen, um das Thema Browser überhaupt angehen zu können. Also das ist ja nicht damit bewandert, irgendwelche HTML-Sachen zu rendern. Es muss ja eine Engine für alle möglichen ECMAScripts geben, WebGL, WebAssembly, Plugin-Infrastruktur, Sicherheit, Netzwerk-Stack, Debugger-Tools. Das ist ja ein Fass ohne Boden. Das ist ja wahrscheinlich die komplexeste Software, die mitunter auf dem Rechner läuft. Das ist ein Browser inzwischen. Und ich glaube nicht, dass eine Firma unterhalb von Meta, Google, Microsoft und Apple
überhaupt in der Lage sind. Ich meine, stell dir vor, wer soll das denn übernehmen? Ich meine, Mozilla kann es nicht übernehmen, die haben Firefox. Das wird ja keinen Sinn ergeben, das denen zu geben, weil die hätten zumindest das Know-how, das zu machen. Und sonst muss es ja eigentlich an einen Tech-Giant gegeben werden. Ja,
du kannst es halt der Apache Foundation geben, aber dann wird es auch nicht besser. Also du brauchst ja die Engineers, die da dann hart dran arbeiten.
Ja. Also ich weiß es nicht. Ich meine, zum einen muss man schon sagen, Google hat jetzt mit Manifest V3 schon eine Personal Agenda, auf jeden Fall auf alle Chromium-basierten Browser geforst. Ja, also wer das nicht weiß, wer das nicht kennt, Manifest V3 ist quasi das Manifest, also die Basis dafür, wie Extensions für Chrome-basierte Browser gebaut werden können. Und da gab es einen Change, der dafür gesorgt hat, dass Adblocker nicht mehr so viele Ads blocken können, weil man die HTTP-Requests nicht mehr intercepten kann. Und Google hat natürlich gesagt, das ist aus Security-Reasons. Das ist aber auch Bullshit. Also was die halt wollen, ist, dass die Google-Ads mehr angezeigt werden, damit die eine höhere Revenue hat. Und das ist halt schon schwierig, muss ich auch sagen.
Ja, natürlich, es ist eine Verquickung von unterschiedlichen Interessenslagen und das wird, denke ich, an allen Ecken und Enden deutlich. Was ist denn, es geht schon weiter, was ist denn die Default-Suchmaschine, wenn du einen Browser hast und mit welchen Diensten wird eingebaute Übersetzer benutzt, in welcher Reihenfolge werden Plugins angezeigt, wie eng ist es möglich, zum Beispiel ganz besondere Patches oder ganz besondere Features nur einzubauen, damit Google Mail schneller funktioniert oder damit es Offline-Funktionalitäten gibt, die halt für Google Mail besonders vorteilhaft sind. Google Music, YouTube, das Adblocking von YouTube, da gibt's massive Interessenskonflikte.
Und ja, richtig.
Die muss man verstehen. Man muss aber andererseits auch verstehen, dass so ein Browser zu entwickeln halt ein Multimillionen bis Milliarden Effort ist und es halt nirgends auf dieser Welt eine Organisation gibt, die irgendein Interesse daran hätte, das zu tun.
Richtig, weil es halt auch nicht, also das kann auch nicht profitabel sein. Also
es geht ja nicht profitabel. Richtig. Niemand würde ein Abo in Netflix-Höhe von 15 bis 20 Euro im Monat für einen Browser abschließen.
Ja, richtig. Es stand ja auch noch zur Auswahl, andere Sachen von Alphabet oder halt von Google abzugeben, wie zum Beispiel auch Android. Und das wiederum hätte ich mega geil gefunden. Also hätte man gesagt, man nimmt Google Android weg und sagt, was weiß ich, das macht eine Non-Profit-Organisation oder das wird komplett open-sourced. Das wäre voll geil gewesen. Also
ja,
auch ich meine, wie groß ist da alleine schon die Community, die da ja Custom ROMs für entwickelt oder Teile von Google da rausnehmen will? Ich meine, ich bin natürlich gerade mega in der Materie drin wegen Graphene OS und dem Pixel und so. Aber das wäre, glaube ich, ein besserer Schritt gewesen.
Ja, wahrscheinlich auch sogar der realistischere Schritt. Denn da gibt es eine Community und man kann mit Betriebssystemen, beziehungsweise wenn man eben auch ein Hardwarehersteller ist, damit Geld verdienen. Also natürlich hätte ein Samsung ein Interesse daran, dass die Google-Dienste vielleicht nicht so prominent, wie sie prominent sein müssen, platziert werden.
Ja. Obwohl ich einem Samsung auch nicht traue, dass sie das dann nicht auch wieder ausnutzen.
Die schieben dir dann irgendeinen Zigbee rein. Und
genau, weil ich meine, hol dir mal ein Samsung-Handy, wie viele fucking Samsung-Apps sind da auch wieder vorinstalliert drauf. Und ja, aber da hätte man genügend Firmen, die ja, ich meine, jede einzelne Handy-Company macht ja ihr eigenes Android. Also zumindest ein Skin von Android. Das heißt, da hättest du auf jeden Fall genügend Know-how. Und das nicht tied an Google Services zu machen, wäre halt auch so ein Ding. Weil ich wusste das ja aber gar nicht. Also man ist sich das gar nicht so bewusst, wenn man ein Handy benutzt. Aber klar, Notifications müssen natürlich über einen Server ausgeliefert werden.
Ja, korrekt, klar.
Also und das funktioniert nur über Firebase und Firebase gehört halt Google. Das heißt, Google sieht jede einzelne Notification, die an dein Handy gesendet wird. Und das geht ja nicht mal anders.
Auch ganz trivialer, Google sieht natürlich die Downloads aus ihrem Play Store. Sie sehen, wie erfolgreich sind gewisse Apps. Sie können potenzielle Metriken über App-Nutzung deriven, entweder aus Notifications oder aus Daten, die sie vielleicht sogar ganz offiziell ermitteln dürfen, Metriken. Und das macht es natürlich nicht besonders einfach, das als ein von Google oder von Alphabet disjunktes Produkt zu sehen. Es ist eben.
Ja, und die Google-Apps sind auf jedem Android-Handy vorinstalliert.
Ja, müssen sie ja, sonst hast du halt wieder irgendwelche Lizenzvereinbarungen und irgendwelche anderen Dinge verletzt, die halt sich finanziell für diejenigen, die sich nicht leisten können, eben nicht lohnen.
Und ich finde, das wäre der bessere Markt gewesen, um diese Monopolstellung besser zu verkleinern. Weil, sorry, also im Browsermarkt gibt es Alternativen. Es gibt da Alternativen, die auch offener sind, die von Mozilla hergestellt sind. Oder man hat Safari oder was weiß ich, es gibt auch noch mega nischige Browser, aber mach das mal auf dem Handy. Also ich kenne keinen, also ich habe bisher noch kein Betriebssystem gesehen, was kein Android ist. So,
ja, ist schon Punkt. Richtig.
Also
ja, iOS halt noch, aber das ist eine ganz andere Plattform, die dann auch noch Hardware gebunden ist.
Genau, aber dass man da sagt, da bringt man mal Disruption rein, das hätte ich persönlich besser gefunden.
Nun ja, aber das Einzige, was ich gut finde, ist, dass diese Signale jetzt auch mal aus USA kommen und nicht immer zwangsläufig von der EU.
Ja.
Das ist stimmt. Vielleicht auch schon mal ein Gewinn in sich selbst. Schauen wir mal, wie das dann unter der Trump-Regierung weitergehen wird. Klammer auf, nicht Klammer zu. Kommen wir zu einem neuen Feature, das ich sehr, sehr, sehr wertschätze. Denn man kündigt die Freundschaft mit mir in der Regel, indem man mir Sprachnachrichten schickt. Wie ist das denn bei dir, Lukas?
Ja, ich bin auch kein Fan von Sprachnachrichten.
Ich finde es tatsächlich offen gesagt ein bisschen respektlos, weil entweder man telefoniert und man hat was synchron zu besprechen oder man schreibt es und man hat etwas Asynchrones und hat dann die Information in der schriftlichen Form vorliegen. Aber das muss ich jetzt nicht mehr wechselseitig ausschließen, denn WhatsApp rollt ein Feature aus, mit dem die Sprachnachrichten transkribiert werden und man kann sie dann als Text lesen.
Jetzt aber eine ganz wichtige Frage. Wo werden denn meine Sprachnachrichten transkribiert?
Ja, natürlich in einer LLM-Cloud von Meta.
Ja, aber ich dachte, die Nachrichten sind end-to-end encrypted? Fragezeichen?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie...
Also ich bin mir relativ sicher, die Transcription in iMessage passiert, glaube ich, on-device, oder?
Ja, genau, und die Transcription, ja, nee, tatsächlich nicht, ich habe es ja gelesen. Und zwar verwenden die Siri API.
Okay.
Das heißt, es wird on-device entschlüsselt und geht dann wahrscheinlich nur TLS, also Transport Layer verschlüsselt, an Apple und wird dann dort halt transkribiert und dann auch wieder Transportlayer verschlüsselt auf deinem Handy angezeigt.
Ach so, ja, stimmt. Das finde ich ja eigentlich auch gar nicht so geil. Das ist datenschutztechnisch doch voll schwierig, oder nicht?
Ja, du hast ja eingewilligt. Das ist ja ein Feature, das du aktiv anmachen musst.
Das ist ja frech. Ja, also keine Sprachnachrichten alleine aus dem Grund senden, Leute. Auch wenn es jetzt transkribiert wird. Aber, also insgesamt natürlich schon ein cooles Feature. Aber, ja.
Ich frage mich, ob die zumindest ein iPhone 16 müsste eigentlich in der Lage sein, sowas on edge zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Modelle ja, dafür eben. Sowas also massiv... Sorry. Vielleicht tut es auch.
Voice-to-Text? Also
vielleicht ist es auch so indeterministisch, was weiß ich, du hast irgendwie ein altes, gammeliges iPhone, dann ist es die Cloud oder da geht's gar nicht und du hast irgendwie ein neues. Weiß man ja alles nicht, aber ganz grundsätzlich ist es erstmal die Siri-API ein, da ist es nicht klar, wo es tatsächlich umgewandelt wird.
Ja, finde ich schwierig. Ich meine, es gibt ja sogar hier einen Open-Source Voice-to-Text, oder ist das Voice-to-Text? Ja, ich glaube, Whisper ja, genau, von OpenAI. Ja, ist auch das einzige oder einer der wenigen Open-Produkte von OpenAI, aber ja.
Gut, kommen wir zu einer News, die in keinem Tech-Podcast fehlen darf. Und weil wir da definitiv nicht die Einzigen sind, die jetzt diese Liste durchgehen, machen wir es kurz und knackig. Und zwar geht es um die App Store Awards, früher hießen die mal Apple Design Awards, inzwischen heißen sie App Store Awards und das sind ja Auszeichnungen, die einmal im Jahr vergeben werden für die besten Softwareentwickler auf der Apple-Plattform. Und lass uns mal durchgehen, Lukas, das iPhone-App des Jahres ist Kino.
Mhm.
Kennst du Kino?
Ja, hier das Cineplex.
Nee, also was ist Kino? Kino ist, ne, ich kannte sie vorher auch nicht. So ein bisschen eine Mischung aus dieser Pro-Kamera von Apple und ich würde mal sagen so Visco oder Instagram. Du kannst aufnehmen und kannst also Filme aufnehmen als Raw-Footage und kannst diese Aufnahmen dann direkt auf dem iPhone graden, also Color graden und sie haben dann LUTs von bekannten, guten, schönen Filmen von Celluloid und von anderen Systemen und dann sieht dein Footage halt gut aus.
Cool.
Dann gibt es ein iPhone-Spiel des Jahres, AFK Journey.
Ja, komplett irrelevant. Irgendein Idle Roleplaying Game. iPad-App, das ist vielleicht interessant für dich.
Ja, wobei ich da auch sagen muss, ich habe es ja im Anwendungsfall nicht. Also was ist es?
Mäuses.
Damit kann man, also bist, was ist der Anwendungsfall? Du bist ein Musiker und du spielst Gitarre oder du singst und du kannst dann da deine Lieblingssongs reinladen und mit AI wird dann dein Instrument rausgerechnet und wenn du Gitarre spielst, wird dann auch noch ein Chordsheet mit angezeigt. Ja, das heißt, du kannst jetzt, was weiß ich, White Stripes, Seven Nation Army und dann kannst du irgendwie 2 Minuten lang dieses Riff durchdonnern.
Das iPad-Game ist...
Das empfehlen wir nicht, weil das ist ganz, ganz, ganz schlimmer Pay-to-Play.
Ja, das ist wieder von den Machern von, wie heißt das?
Irgendwelche Apps.
Clash of Clans.
Genau, irgendwelche Apps mit irgendwelchen Comicfiguren vorne drauf.
Das finde ich auch, also sorry, Apple, der muss man vielleicht auch nicht die Mac-App of the Year Lightroom geben.
Genau, das ist das Nächste. Also stating the obviously, ja.
Also, nächstes Jahr küren sie Safari als Safari App of the Year oder was.
Also
ja, genau, Word. Ey, voll geil hier. PowerPoint.
Excel. Also gut, was ist die Begründung? Die Begründung ist, dass die AI-Features gut sind. Ja, Glückwunsch. Also was denn sonst?
Toll.
Also fand ich auch ein bisschen lame, muss ich sagen. Also Adobe ist halt einfach ein riesiger Softwarebude und wenn die keine gute Software hinkriegen, das war ja früher eher so ein Indie-Preis und da fand ich das dann schon ziemlich scheiße.
Ja.
Was ich allerdings sehr gut fand, das ist jetzt wieder ein krass gutes Indie-Game, wie ich finde. Thank Godness You're Here. Habe ich mir auch gekauft. Nee,
goodness, aber ja.
Thanks goodness you're here. Das ist tatsächlich einfach nur crazy shit. Also es ist ein Plattformer, aber so halt so auf lustig. Also es ist eigentlich fast immer mehr die Herausforderung, das Gameplay irgendwie herauszufinden und zu verstehen, als es tatsächlich irgendwie Level weiterzukommen. Also schaut es euch mal an. Es lohnt sich sehr, wenn man auf kurze Unterhaltung steht. Die Apple Arcade Game of the Year finde ich auch relativ gut.
Das ist tatsächlich sehr geil. Genau, also Genau, Balatro. Und das gibt's auch für Steam Deck und das ist das perfekte Travel Game. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich habe nur Gutes davon gehört. Und jetzt rate mal, in welcher Programmiersprache Balatro gemacht ist.
In Scala.
Nee.
Rust.
Nee.
JavaScript.
Nee. Lua.
Okay.
Geil, oder?
Ja, so, ist fein. Vielleicht noch kurz zum Gameplay. Es ist eigentlich so eine Art Solitärspiel, bei dem sich aber regelmäßig die Regeln ändern, beziehungsweise man Regeln veränderte Effekte ausspielen kann. Und das ist intelligent fordernd und macht echt Spaß. Also ich habe es schon gespielt und es ist echt ziemlich cool. Teilweise sogar ein bisschen zu anspruchsvoll, wie ich finde.
Ja.
Dann Apple Vision Pro of the Year. What If, kann ich nichts zu sagen. Ist wohl eine Immersive Story von Marvel. Was ich allerdings sehr empfehlen kann.
Das frage ich mich jetzt auch gerade. Das ist doch das Game, was du so gefeiert hast, genau, oder?
Richtig. Also das ist halt nicht Apple Vision Pro Exclusive, sondern es gibt's halt auch auf der Meta Quest. Und da hatte ich es schon mal. Ich glaube, es war sogar ein Code der Woche oder zumindest mal eine Empfehlung von mir. Nämlich Thrasher von den Machern von Thumper. Und es ist halt auch wieder ein ganz cyberpunkiges, ultra kreatives Spiel, wo man so eine Schlange durch so einen zweidimensionale Level, also zwei Dimensionen nicht im Sinne von links-rechts, sondern tatsächlich so im Sinne von, du bist in so einem Kreis oder in so einer Ebene vor dir und da steuert man diese Schlange und das macht echt mega viel Spaß und kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Das hat den Preis zurecht gewonnen. Ansonsten gibt's noch ein bisschen was im Bereich Culture und Accessibility. Das ist wichtig, aber das lassen wir an dieser Stelle mal weg. Bis auf, wie gesagt, Lightroom und Pay-to-Play fand ich eigentlich die Preise ganz passabel.
Gut, dann Cogito.
Big, big, big News. Ich bin ja ein kleiner Fanboy von Quarkus und nicht nur von Quarkus, sondern auch ein kleiner Fanboy von der darauf laufenden Process Engine und es war wirklich schlimm. Also die Herausforderung war, dass Cogito von Red Hat und von Red Hat zu Apache gewechselt ist und wir haben das schon, ja, ich glaube, ich habe schon mehrmals im Podcast davon berichtet. Es hat sich über 6 oder 7 Monate hingezogen.
Heiliger Scheiß, wie viele Changes sind das?
Es hat sich über 6 oder 7 Monate hingezogen, bis es möglich war, ein Release unter Apache Dach zu machen, ohne dass irgendjemand dagegen gestimmt hat. Und das hat jetzt tatsächlich stattgefunden und ich bin richtig, richtig froh. Wir haben jetzt den Sprung von 1.4.4.1 auf 10.0.0 und es gibt jetzt
einen von 1.4.4 auf 10?
Ja.
Heißen die Microsoft oder was?
Die wollten tatsächlich einfach die nochmal praktisch, also hätte es nochmal irgendwie ein Major gegeben, dann hätten sie wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Zahl links davon hingemacht. Sie wollten einfach markieren, dass jetzt eine neue Ära angebrochen ist. Und deswegen hat man nicht die 2.0 released, sondern man hat dann tatsächlich die 10.0 released.
Ja.
Und das fand ich jetzt schon relativ nice. Und ich werde jetzt auch unser Hops-Projekt die Tage dann auf Szene-Release umstellen. Das heißt, es ist jetzt alles stabil. Wir haben nicht mehr die Nightly Snapshots. Wir müssen nicht mehr gegen irgendwelche esoterischen GitHub-Repositories bauen, sondern haben jetzt ein wunderschönes Szene-Release. Freut mich sehr. Gratulation an all die Entwickler. Ich war am Freitag auch im Weekly drin. Hab den Kollegen gratuliert und das ist eine feine Sache.
Ja, cool.
Dann kommen wir jetzt zu dem Subthema Web.
Wow, das ist mal eine News.
Ja, also
Native Matrix Interoperability with WhatsApp.
Der 40-jährige Markus in mir, der lacht jetzt müde und erinnert an Zeiten, in denen der Facebook Messenger mit Jabber funktioniert hat. Gut, worum geht's?
Geil.
Es geht darum, dass es seitens des Digital Market Acts von der EU ja die Vorgabe gibt, dass die großen Messaging-Plattformen zumindest mal die Möglichkeit anbieten, dass ein Teil des Subsets, also das einfache Schreiben, auch mit Third Party möglich ist. Und die ersten, die sich da jetzt intensiv drum bemühen, ist Matrix.
Geil.
Das heißt, Matrix möchte, wird auf gebackt von dem Digital Markets Act die Integration in WhatsApp vornehmen.
Das ist, glaube ich, ein geiler Schritt, oder?
Ja, finde ich auch gut. Also ich finde es auch gut, dass es Matrix macht, weil, weißt du, es könnte jetzt auch wieder, was weiß ich, Google könnte jetzt ums Eck kommen mit irgendwie dem Google Messenger und dann wäre das jetzt halt wieder so ein Enterprise-Bullshit-Ding.
Ja, richtig.
Aber mit Matrix haben wir halt eine absolute Open-Source-Klamotte, die da rein integriert. Was wir allerdings auch wissen müssen, so Management of Expectations. Ich glaube, das Einzige, was in sinnvoller Weise passieren wird, ist, dass du One-on-One-Chats machen kannst.
Oh, das wäre aber, ja, das stimmt schon.
Weil also diese ganze Gruppen-Chat-Thematik mit welche Schlüssel und so, das ist da, glaube ich, gar nicht spezifiziert. Also ich denke, ich gehe sogar so weit und würde sagen, dass das Mapping von Personen dann wahrscheinlich auch nicht möglich sein wird. Das heißt, du chattest dann halt vielleicht einmal mit Lukas normal über WhatsApp und dann mit Lukas at Matrix auf WhatsApp und es ist dann ein komplett separater User.
Aber alleine das wäre schon mal geil.
Wäre schon ein erster Schritt und es geht in die richtige Richtung. Und ich finde es auch schade, dass irgendwie, nachdem ich das Web als Jugendlicher und junger Erwachsener komplett offen erlebt habe, ist es mal wieder ein richtiger Schritt in genau diese Richtung. Und da freue ich mich schon drauf und vielleicht mal einen Grund mehr, mal wieder Matrix reinzuschauen. Ich muss sagen, Matrix geht mir halt echt auf den Zeiger. Es ist buggy, es ist...
Echt, findest du?
Ja, also bei mir auf dem Desktop stürzt dauernd ab und dann kann man die Nachrichten nicht lesen, weil wieder irgendwelche Krypto-Kram nicht funktioniert und sich nicht gesynkt hat und es fühlt sich irgendwie immer so heavy an. Und
die Probleme habe ich tatsächlich noch nicht gehabt.
Ja, vielleicht bin ich da auch der Einzige. Also ich habe es halt irgendwie auf 3 Geräten installiert und egal, wo ich reinschaue, es ist immer irgendwie irgendein Key-Problem.
Naja, sounds like a you problem.
Kann gut sein.
Ja, apropos offen sein und irgendwie open, OpenAI.
Genau, es ist eine alte News, aber ich wollte sie trotzdem noch drin lassen hier im Pad, weil wir schon öfters davor gesprochen haben, dass OpenAI eigentlich eine Non-Profit-Organisation ist, die eigentlich nur for profit agiert und wir das immer kritisch fanden. Und anstatt dass OpenAI jetzt sagt, hey, wir lassen mal den For-Profit-Shit weg und werden wieder Non-Profit, ist genau das Gegenteil passiert. Nämlich sie haben jetzt den Non-Profit-Shit weggelassen und sind jetzt komplett For-Profit.
Also noch nicht, glaube ich, oder?
Ja, also sie haben es vor. Also
genau, sie haben es vor. Und man muss aber auch dazu sagen, das ist das Einzige, glaube ich, wo ich mit Elon Musk die gleiche Meinung habe, weil der will ja schon, seitdem OpenAI so mega for-profit agiert, will er ja das verhindern, weil er hat damals investiert auch ja in die Firma, weil es open sein soll und
genau,
weil
und dann eine sind Non-Profit sie jetzt ist. Aber so for-profit, das finde ich auch ein bisschen schwierig.
Und was er ja jetzt machen will in seiner neuen Position in Doge, hier Department of Government Efficiency, er will das, glaube ich, blocken.
Ja, genau. Und da fand ich jetzt auch mal wieder spannend, wie ist denn da eigentlich die Rechtslage? Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wenn du eine Non-Profit-Organisation bist, dann kriegst du die Assets nicht raus.
Ja.
Das heißt, das haben wir ja wegen Open, wir machen ja Open-Source-Software mit Open Project e.V. und das geht einfach nicht. Das heißt, wenn jetzt Open Project e.V. irgendwann mal kommerziell werden möchte oder wenn Open Project e.V. mal nicht mehr sein wird, dann muss der Besitz des Vereins in eine weitere gemeinnützige Organisation überführt werden. Das heißt, es ist nicht möglich, dass man also mir nichts, dir nichts aus so einem Non-Profit-Approach heraus mal Spenden einsammelt, Unterstützer einsammelt, um dann, just a prank, Pro, wir machen jetzt eine Firma draus, es geht halt nicht.
Ja, ich finde das halt, ich finde es auch verwerflich, ich finde das nicht okay, dass man sagt, man ist eine Non-Profit-Organisation und dann sagt man, hey, warte mal, wir können damit ja voll Cash machen, dann machen wir doch For-Profit, also sorry.
Genau, also du kannst es natürlich machen, wenn du jetzt irgendwie das erste Funding aus einer eigenen, also weißt du, wenn das halt immer deins war, So, das kannst du ja machen. Also du könntest ja halt sagen, hey, du baust ein Haus und du machst in dieses Haus irgendwie eine Suppenküche rein. Ah, nee, ich habe es mir anders überlegt, das geht ja. Aber was du halt nicht machen kannst, ist ein Haus bauen, dann Geld für eine Suppenküche einsammeln, um dann am Ende zu sagen, oh, das ist jetzt mein Privathaus. Und genau das ist ja jetzt hier passiert.
Ja, richtig.
Finde ich nicht so gut.
Ja, finde ich auch nicht gut.
Auch nicht gut finde ich Facebook. Also Facebook, die blaue App, wie man so schön sagt, nicht die Firma dahinter, sondern die blaue App, die Blue App. Und was die jetzt gemacht haben, ist, sie haben ihre UX komplett umgebaut und kein Mensch hat es gemerkt, weil es keiner mehr nutzt.
Durch die ganzen über 50-jährigen
die
Mütter.
Die weinen jetzt alle.
Ja.
Also was ist passiert? Die Oberfläche ist ganz anders. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, es sieht so ein bisschen mehr nach Insta aus. Es sieht ein bisschen mehr nach...
Obwohl, so von den Bildern her hätte ich fast sogar gesagt, so...
Twitter? Pinterest?
Ja, Pinterest eher,
oder? Ja, das ist eher nur dieser Explore-Teil. Also was definitiv der Fall ist, dass der Fokus mehr auf schnell konsumierbaren Content liegt.
Ja, schon Instagram auf jeden Fall.
Ja, genau. Also eigentlich ist ja Facebook immer so ganz stark, so Kommentar und Leute posten und dann verliert man sich und irgendwie hier Kinderwagen zu verkaufen und solche Geschichten. Das soll, glaube ich, ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken. Also dieser schnell konsumierbare Content, der dann auch in einer algorithmisch sortierten Timeline dir präsentiert wird, ist schon das Ding, das jetzt, glaube ich, Facebook versucht zu pushen.
Ja,
mir ist nicht diese Reise egal, weil ich es halt nicht nutze. Aber ich glaube auch nicht, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Facebook als die blaue App wird kein Revival mehr
bekommen. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da ist Instagram viel zu groß als genau was das jetzt erreichen soll. Aber ich finde auch dieses, ja, wie sagt man das, dass diese Designs sind ja immer mehr dafür ausgelegt, dass du da Doom-Scrolling betreibst und immer weiter und länger.
Ja, genau,
länger
und eigentlich die einzige Interaktion, die du dann mit dem Inhalt machst, ist, ihn weiterzuwischen. Also,
ja, richtig.
Während es halt früher mal wirklich so persönlicher Inhalt war, so, hey, das ist meine Hochzeit.
Genau,
das
sind die Bilder, und da ging's um Freunde,
genau, Freunde hauptsächlich,
die du halt gesehen hast und nicht irgendwelche Bullshit-Inhalte von irgendwelchen Influencern, die dir da irgendein Leben vorgaukeln, was überhaupt nicht so passiert oder wo du dir dann fragst, ey, ich will jetzt auch einen Ferrari.
Ja, oder AI-generierte ja. Reddit-Stories auf Subway-Surfer, also das ist ja nicht die Art von Content, die man gewohnt war, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig.
Aber so macht man halt das meiste Cash.
Ja, ich traue auch ein bisschen in Facebook hinterher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo ich ein Event ankündigen konnte auf Facebook und praktisch keine andere PR mehr gebraucht habe, weil das genügt hat. Ich hatte meine Freunde, ich hatte Freunde der Freunde, Freunde der Freunde der Freunde und mit einem Facebook-Event waren halt 300 Leute da. Die Zeiten sind halt auch vorbei. Also so dieses, der ursprüngliche Gedanke, dass es ein soziales Netzwerk ist, ein sozialer Graph, da wurde jetzt von allen sozialen Medien komplett mit Füßen getreten. Dieses Influencertum hat das alles zunichte gemacht.
Und da habe ich die perfekte News gerade noch eingeführt dazu. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Australien hat jetzt einen Social-Media-Bann für Kinder unter 16 ausgerufen.
Finde ich tatsächlich gut.
Ich weiß halt nicht, wie viel es bringt. Weil die Idee dahinter ist natürlich, dass man sagen kann, ey, wenn man die Firmen erwischt mit Nutzern, die tatsächlich unter 16 sind, dann kriegen die eine Strafe. Aber wie verified man das?
Nee, ich glaube, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, es geht in die Richtung, dass das ein Enablement für Eltern ist. Dass du jetzt halt als ein Elternteil deinem Kind sagen kannst, hey, Dude, ist es verboten?
Ja, und
du darfst es nicht.
Welches 15-jährige Kind juckt das?
Ja,
aber
es ist halt ein bisschen mehr Macht in der Hand
klar,
der Eltern
klar, ja.
als vorher. Alle anderen machen es ja auch und es ist ja 14 erlaubt und bla 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 und ich mache das jetzt halt und es ist.
Aber das war halt, also das war bei mir nicht anders. Ich meine, ich hatte Facebook mit 12, obwohl Facebook ab 14 ist. Oder Facebook
keine
mit 11
Frage,
oder so.
Aber wenn man, also ich finde schon, dass es mehr Argumentation zurückbringen zu den Eltern, die sie ihren Kindern nicht erlauben wollen.
Auf jeden Fall. Okay. Aber ich glaube, so als Maßnahme, das wirklich zu sagen, das können jetzt keine Kinder mehr benutzen, ist auf keinen Fall.
Das wird nicht funktionieren, ja. Aber es, wie gesagt, es bringt halt, es ist illegal. Man kann dann als Elternteil sagen, hey, pass auf, es ist nicht erlaubt, bla bla bla. Wir nutzen das nicht und wenn du 16 bist, dann machen wir hier dir deinen ersten Account.
Ja.
Das ist auch komplett in Ordnung, denn was da für ein Quatsch auf TikTok durchläuft,
ja, klar. Und wie schnell man da auch in solche Bubbles reinrutschen kann, wo irgendein komisches Weltbild einfach so krass supported wird, dass du gar nicht merkst, dass es da vielleicht in die falsche Richtung geht.
Ja, diese
vor allem für Leute, die halt noch so jung sind, ist das, glaube ich, gefährlich.
Ja, man ist ja da noch ungebildet, man hat noch keine Einflüsse man hat noch ein ungefestigtes Weltbild. Also Das ist keine gute Sache, da so früh in diese Scheißlöcher reinzufallen,
ja,
die TikTok und Instagram inzwischen sind. Kommen wir zu was Besserem, zu was Schönem. Und zwar hat GitHub eine neue Version von GitHub Issues hervorgebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen ein richtiger Fan geworden. Also GitHub Issues waren früher so wirklich nur so ein Issue-Tracking. So, hey, das ist ein Bug, das ist ein Ding und mach mal weg. Inzwischen ist es echt, und das finde ich super, ein besseres Jira.
Geil.
Weil Jira ist ein bisschen overkandidelt geworden. Also die haben halt ganz viele Features reingeklebt und irgendwie so das noch und Agile und Support und müssen halt auch ein bisschen was bieten für das Geld, das sie dafür verlangen. Jira verlangt dafür sehr viel Geld.
Ja.
Und Facebook ist halt back to the roots. So, hey, wir haben ein Board, wir haben ähnlich wie Notion auch so die Möglichkeit, damit sehr interaktiv umzugehen. Das heißt, du kannst dir das alles so einrichten mit Filtern und mit Darstellung, wie du möchtest. Und was jetzt am wichtigsten ist, man kann Sub-Issues anlegen. Das hat mir immer gefehlt.
Ja.
Das heißt, man war nicht in der Lage zu sagen, hey, das ist meine User-Story und darunter sind jetzt 10 Tasks, man musste das immer komisch verlinken. Das geht jetzt, ist ein super cooles Feature und ich freue mich richtig, dass es da ist. Ich nutze es jetzt auch sowohl mit Hops als auch mit meinen Studis und es macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Es ist nicht so wie Jira, es ist alles noch mit Markdown und eher so technisch und man kann dann auch den Merge-Request dranhängen und Autoschließen und so. Aber wenn man wirklich auf dieser technischen Ebene sich mit Projektmanagement und Issue-Tracking beschäftigen möchte, dann ist das genau das Richtige.
Ja. Sehr cool.
Dann wollte ich reden über Thor.
Also nicht der nordische Gott.
Auch nicht das Ding, wo die Fußballer ihren Ball reinwerfen.
Richtig.
Sondern
der Browser.
Der Browser und der Anonymisierungsdienst, ja, letztendlich.
Genau, die Technologie dahinter.
Was ist die News? Man muss inzwischen davon ausgehen, dass in der jetzigen Art und Weise, wie das Tor-Netzwerk in Deutschland aufgebaut ist, es nicht mehr anonym ist. Warum? Weil die Inhalte, die auf Tor stattfinden, mit so einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit unglaublich illegal sind, dass die deutsche Strafvereitelung dafür den kompletten Aufwand betreibt, alles mitzuschneiden, was reingeht und alles mitzuschneiden, was rausgeht. Man kann das inzwischen sehr, sehr gut korrelieren und hat damit dann den Mechanismus von Tor ad absurdum geführt. Nämlich, dass man die Hops nicht mehr nachvollziehen kann in dem Moment, in dem man es halt als Blackbox betrachtet und dann die Korrelation der Dinge außerhalb macht, ist es jetzt um die Anonymität von Tor eigentlich so gut wie aus. Und jetzt ist die Frage, wie wir das finden.
Schwierig. Also wenn man natürlich sagt, ich möchte, ja, es ist halt, also ich denke, es impactet jetzt keinen von uns beiden.
Also ich nutze es tatsächlich nicht.
Ich auch nicht. Aber aus einem reinen Technologiestandpunkt und aus einer Recht auf Anonymität finde ich es nicht gut.
Ja, und was mich halt immer stört, und das muss ich nach wie vor sagen, das war damals schon mit, Gott sei Dank ist er jetzt weg, es gab da diesen Poster-Child-Hacker, ich habe seinen Namen vergessen, auch zu Recht, der dann wegen sexuellen Übergriffen geschitzt wurde, der Leiter des Tor-Projektes war, auch hauptsächlich Journalist, und er hat halt immer die Meinungsfreiheit und hervorgehoben, wie jetzt die Journalisten irgendwie in Syrien und damals noch im Irakkrieg jetzt ihre Inhalte kommunizieren können und sich als großer Weltretter dargestellt, während damals schon 99,9999% der Inhalte des Darknets Darstellung von Kindesmissbrauch und Waffen- und Drogenhandel waren.
Ja.
Und ich finde halt, das komplett auszublenden aus dieser Diskussion ist einfach eine unzulässige Verkürzung. Also man kann nicht sagen, ja, Anonymitäten, das ist alles so voll wichtig und dann mit diesem Killer-Argument einfach komplett verschweigen und unter den Tisch kehren, dass die schlimmsten Verbrechen mit dieser Technologie begangen werden.
Ja, das
und
stimmt.
Da dann jetzt Zeta Mordio zu schreien, was fällt den Leuten denn ein, das alles zu de-anonymisieren, ja, das ist fucking nochmal der Job der Leute. Also wenn da riesige, auch in Deutschland, also hier, ich habe den Tagesschau-Artikel vor mir, Boys Town war ja ein deutsches Portal, klingt so zynisch, eine deutsche Webseite, in der Kindesmissbrauchsdarstellungen gehandelt wurden. Und damit dann zu sagen, ja, das ist auch mein Recht auf Anonymität. Nee, Leute, habt ihr an dieser Stelle verwirkt. Und ich finde es jetzt auch gut, dann ganz klar zu sagen, hey Leute, ihr könnt jetzt davon ausgehen, dass wenn man ins Tornetz geht, dass durch die komplette Überwachung alles, was sich peripher in und aus diesem Tornetzwerk begibt, dass man da überwacht wird. Und Glückwunsch, da sind wir jetzt und das lässt sich technisch, glaube ich, auch nicht mehr zurückschrauben.
Ja. Krass, haben wir darüber noch nicht geredet?
Ich glaube, damit haben wir noch nicht gerechnet, nee.
Krass. Und zwar hatte Arc, also der Browser, den Markus zum Beispiel verwendet und ich auch eine Zeit lang verwendet habe, hatte eine sehr kritische Security Vulnerability, die aber nicht in the wild ausgenutzt wurde.
Sagen sie zumindest, also von denen, die der Hersteller von der ARC sagt, sie sei nicht ausgenutzt worden. Und ja, letzten Endes ging es darum, dass die Firebase-Technologie, die Firebase-Plattform hinten dran so konfiguriert wurde, dass man mit dem Verändern von einem Datensatz auf die Datensätze anderer Benutzer zugreifen konnte.
Also um das kurz nochmal zu erklären, man hat in ARC sowas, das nennt sich Boosts und mit Boosts kann man Seiten verändern. Also man kann dann irgendwie sagen, ja, der Titel soll irgendwie nicht blau, sondern rot sein und der Text soll eine andere Font haben und der soll dicker sein und irgendwie, was weiß ich. Alles mögliche kann man dann quasi auf gewissen Seiten anpassen. Diese Boosts kann man dann hochladen und für andere Nutzer verfügbar machen. Und was ARC da verkackt hatte, war, es gibt so ACLs, Access Control Lists, die quasi sagen, welche Datasets können gewisse User bearbeiten. Und da war nicht eingeschränkt, von welchem User du die Boosts bearbeiten kannst. Das heißt, du konntest von jedem Nutzer den Boost verändern und natürlich auch, weil du die Seite verändern kannst, willkürliches JavaScript in die Seite injecten. Und das ist schon ein grober Schnitzer, wie man auf Deutsch sagt.
Ja, und ich möchte jetzt nochmal ganz genau dieses Pattern erklären. Es hat noch keinen Namen. Ich habe mich da nämlich nochmal tiefer damit befasst. Es ist eigentlich relativ trivial, aber gleichzeitig auch raffiniert. Also gehen wir mal davon aus, ich habe auf meinem ARC 3 Boosts installiert.
Ja.
Darkseam für Hacker News und einmal ein YouTube Adblocker und irgendwie ein Google Mail Enhancer.
Ja.
Das heißt, da liegt dann auf diesem Server ein Dokument drauf und dieses Dokument hat eine ID.
Mhm.
Und es hat eine Verbindung zu meinem Benutzernamen, nämlich ich bin der Markus und ich habe die 3 Boosts, Google Mail, Hacker News und ein drittes.
Mhm.
Das steht in diesem JSON drin. Und jetzt darf ich ja dieses JSON bearbeiten, ne?
Ja.
Jetzt mache ich einfach Folgendes. Jetzt schreibe ich in dieses JSON, das ich bearbeiten darf, nicht mehr meinen Benutzernamen Markus rein, sondern deinen Benutzernamen Lukas.
Ja.
Und damit funktioniert es jetzt so, dass du dann meine Boost-Liste lädst.
Ja.
Aber ich über die ID weiterhin noch die Schreibrechte drauf habe.
Ja.
Das heißt, was da passiert ist, ist, dass man den Schlüssel, der die Ownership definiert, dass man den mit legalen Berechtigungen ändern durfte. Das heißt, ich durfte das Ownership und ein berechtigungsrelevantes Attribut durfte ich verändern, so dass ich dann weiterhin Zugriff auf dieses Datum hatte, obwohl ich die Urheberschaft und die Eignerschaft von diesem Dokument an jemand anderen übertragen hatte.
Ja.
Das ist so, als würde ich dir ein Geschenk geben und in dem Geschenk wäre eine Überwachungskamera drin.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein Fall, den kann man sich auch mit Java-Code, mit Backend-Code unglaublich leicht basteln. Also Leute, achtet immer wirklich drauf, dass wenn jemand Berechtigungen hat, ein Datum zu verarbeiten, dass es dieser Person nicht möglich ist, seine Ownerschaft, seine Eigentumsattribute zu verändern, weil dann muss man an dieser Stelle auch die Berechtigungen updaten.
Ja, also alleine schon, also typischerweise, was man einfach macht, ist, in dem JSON steht der Owner nicht drin, sondern der Owner
zeigt auf das JSON.
Der Owner wird im Backend festgestellt anhand von deiner Login-ID. Ne? Also,
ja, aber so funktionieren halt leider verteilte Systeme nicht oft, weil du halt dann irgendwo auf der Firebase halt wirklich nur just a bunch of JSON liegen hast und du musst halt irgendwie korrelieren. Ich kann schon verstehen, dass es da einfach fix war.
Ich verstehe das schon, aber weißt du, wenn man jetzt wenn man vom typischen Backend-System ausgeht, dann hat man irgendwie eine Authorization, da ist eine Session mit verbunden und da drin steht der Owner. Deswegen kann der User erst gar nicht das faken, weil eine Session von einem anderen User muss er sich erst mal
komplett
holen.
Komplett richtig, also, verstehe ich komplett. Aber ich verstehe es auch, dass das Firebase und wahrscheinlich jeder andere 0815 Webdienst halt einfacher funktioniert und schneller entwickelt wird, wenn man es halt nicht richtig macht. Also das ist ja immer der Fall, so ein Workaround oder so, ja, das passt jetzt schon, wir korrelieren halt über XYZ. Das macht man halt sehr, sehr oft in so einer Microservice-orientierten Anwendung. Und ich kann schon verstehen, dass es durchrutscht, aber umso wichtiger ist, dass man seine Awareness drauf hat. Und ich finde auch, man sollte diesem Effekt irgendwie einen Namen geben, was weiß ich. Change Ownership, Privilege Escalation oder so. Also, dass man da irgendwie so, dass man sagen kann, hey, pass mal auf, hast du die Change Ownership, Privilege Escalation beachtet oder so.
Ja, wir können dem ja jetzt einen Namen
geben. Ja, geben wir einen Namen. Das ist die Change Ownership, Privilege Escalation.
Change Ownership, Privilege Cope.
Cope, genau.
Das ist ein geiler Name.
Ja, genau. Das ist die Cope-Attacke. Ich blocke es gleich und dann haben wir hier die Cope-Attacke definiert.
Sehr gut, ja. Gut.
Die erste News to ByteDance ist alt, die machen wir nicht. Ich würde nämlich gleich weitergehen zu Daisy, Lukas.
Die in Mario Party?
Ja, genau.
In Mario Kart?
Heißt die nicht Peach?
Es beide?
Ich habe immer gedacht, das wäre eine.
Gibt Daisy und Peach,
immer gedacht, das wäre eine, aber irgendwann...
Es gibt auch Rosalina, gibt's auch noch.
Das ist unglaublich.
Krass, oder?
Ganz krass.
Aber wir reden von einem AI Assistant?
Nein, es ist unglaublich geil, Lukas, es ist unglaublich geil. Und zwar hat O2...
Ach so, oh mein Gott, jetzt sehe ich's. Geil, ja.
Es ist geil,
ja,
oder?
Erzähl. Geil. Ja.
Also O2 hat ein Projekt gestartet und zwar ist es ein AI-Voice-Bot, der so tut, als wäre er eine alte Dame und Scam-Anrufe annimmt.
Das ist geil. Das ist tatsächlich sehr geil.
Und die einzige Idee dahinter ist halt, die Scammer so lange an der Strippe zu halten, dass sie halt in der Zeit keine weiteren Verbrechen begehen können.
Ja.
Und ich finde es eine richtig, richtig geile Idee.
Finde ich auch. Das ist mal endlich ein geiler Use Case für AI.
Und mal anders gesagt, ich glaube, es ist auch nicht so mega teuer. Also O2 hat ja die Ressourcen, die sind ja praktisch schon die Line. Und da jetzt so ein Chatbot, der ein bisschen ChatGPT und ein bisschen Voice Generation macht. Also ich glaube ernsthaft, dass das cool ist.
Ich glaube auch. Das ist mal ein sehr, sehr cooles Projekt.
Also das ist schon eine spannende Sache. Also sie haben dann auch tatsächlich Leute eingeladen, die von solchen Scammern betroffen waren und haben dann mit denen halt diskutiert, welche Use Cases hattet ihr und wie ging das dann voran und haben dann das benutzt, um das zu trainieren. Und die haben dann Daisy jetzt tatsächlich als Teil von ihrem Fraud Prevention im Einsatz und nutzen das halt logischerweise im O2-Netz. Also die machen das jetzt natürlich nicht für die Konkurrenz, sondern die machen das halt in ihrem O2-Netz und bieten das dann halt an, damit ihre Kunden weniger gescammt werden. Eben in der Theorie, hey, wenn die Leute beschäftigt sind und jemanden, die scannen ja meistens nur die Number Ranges durch und dann abgelenkt sind, dann können sie in der Zeit halt schon keine unserer Kunden belästigen.
Ja, aber sehr cool.
Nice Sache. Und dann gab es so einen kleinen Miniskandal über David Meyer.
Ja, das habe ich auch nicht mitgekriegt, aber anscheinend hat OpenAI ein Problem mit dem Namen David Meyer.
Ja, genau. Also das haben Leute wohl rausgefunden. Das ist dann über Reddit, Hacker News und andere gab es ja, natürlich wie immer Memes und Verschwörungstheorien und weiß der Henker was. Es geht darum, dass ChatGPT die Session abbricht und in einen undefinierten Zustand rutscht, wenn man es zwingt, den Namen David Meyer, also David und Meyer, M-A-Y-E-R, auszuschreiben oder zu generieren. Und man hat dann einfach unglaublich viel Recherche betrieben, warum das denn so sein könnte, was das denn ist, von einer Verschwörungstheorie zur nächsten. Und die Sache ist eigentlich relativ einfach. Es gibt einen David Meyer, der ein Gerichtsverfahren gewonnen hat, dass er nicht mit einem Terroristen verwechselt werden darf.
Ja, der seinen Namen genutzt hat.
Der seinen Namen hat, genau. Also er hatte praktisch mehrere Verfahren in den USA angestrebt, weil er mit dem Terroristen David Meyer verwechselt wurde und deswegen, was weiß ich, nicht einreisen durfte, nicht ausreisen durfte, falsch zugestellte Briefe bekommen hat, dass er auf praktisch einer Blacklist gelandet ist, die von dem Court System der Vereinigten Staaten bis heute verwendet wird, um eben so ganz besonders kritische Namen zu blacklisten oder in dem Fall zu whitelisten. Und genau diese Liste hat ChatGPT offensichtlich inkorporiert. Und zwar nicht im LLM, wie klar wird, weil das Ding ja abstürzt, sondern die haben dann wahrscheinlich einfach nochmal einen kleinen Filter implementiert, der halt checkt, ob in dem Output einer von dieser Blacklist auftaucht. Und wenn der halt auftaucht, dann wird's halt rot und das Ding stürzt ab.
Ja.
Und auf dieser Liste stehen wohl noch ein paar andere Namen, aber die wenigsten davon sind irgendwelche große Journalisten, sondern meistens so von Identitätsdiebstahl betroffene und dann Gerichtsverfahren gewonnene Personen.
So, kurze Frage. Und zwar, mein Bus fährt um 20:55 Uhr.
Dann machen wir jetzt schnell.
Richtig. Und ich würde das Thema der Woche dann nicht mehr machen.
Dann machen wir das Thema der Woche nicht und biegen direkt zu der Hardware ein, würde ich sagen. Den Fire TV Stick interessiert kein Mensch. Was ich gern nochmal machen würde, Orion ist auch alt, die Rode Wireless Go.
Ja.
Und zwar gibt es die jetzt in der dritten Generation. Und ich muss echt sagen, sie haben eine Sache richtig, richtig gut gemacht. Ich habe die ja nämlich auch. Und es ist echt ein absoluter Shit, dass man die drei individuell aufladen muss und nicht gemeinsam an den Rechner anschließen kann.
Und das haben sie jetzt gefixt.
Das haben sie gefixt, genau. Geil. Die haben jetzt einfach so einen Stab gemacht, wo man alle drei draufstecken
geil, ich
kann.
Seh's, ja.
Und den kannst du dann ja halt mit einem USB-Stecker in dein MacBook oder sonst was stecken und dann damit arbeiten. Ich finde es nach wie vor ein super System.
Ja.
Also wenn der Podcast vielleicht nicht eher so Außenaufnahmen, Media Creation mit einem Mikrofon, es ist ein schönes Lavalier, es ist windgeschützt, man kann es auch in ein Handmikrofon packen. Echt eine gute Sache.
Ja, sehr cool. Was auch cool ist, ist der Code der Woche.
Was ist das denn, Lukas?
Und zwar ist es ein kleiner Self-Hostable Bookmark Everything App. Und jetzt wahrscheinlich auch vielleicht cool für dich, with AI-based automatic tagging and full text search.
Ah, nice, tatsächlich, ich sehe schon.
Und das ist eigentlich echt ganz cool. Also ich habe bisher immer Linkwarden benutzt und das funktioniert schon. Ich muss sagen, irgendwie das Setup ist manchmal ein bisschen komisch und die Konfiguration ist ein bisschen weird. Aber ja. Und jetzt habe ich aber auch von Horder gehört und das soll nochmal ein bisschen geiler sein. Vor allem macht der macht Image-Tagging sogar. Das heißt, wenn ein Artikel irgendwie ein Image dabei hat, dann scannt er das auch, macht davon Tags, er nimmt den Text, macht davon Tags. Das heißt, du kannst echt mega easy komplett getaggte Bookmark-App haben und sehr, sehr cool. Was auch geht, es gibt eine iOS, eine Android-App, es gibt ein Chrome und Firefox-Plugin und man kann sogar Auto-Video-Archiving machen. Das heißt, wenn da ein YouTube-Video referenziert ist, dann kann auch das YouTube-Video damit archiviert werden. Das heißt, du hast nicht nur den Artikel komplett archiviert, sondern auch noch die YouTube-Videos.
Finde ich tatsächlich sehr, sehr nice. Es ist unter der AGPL, also einer sehr, sehr, sehr freien Lizenz lizenziert. Ich habe tatsächlich Redac im Einsatz. Ich weiß, ob du das kennst.
Ja.
Das ist allerdings nicht ein Linksammler, sondern das ist definitiv ein Readlater. Also da geht es wirklich darum, dass man halt nur Artikel sammelt, die man dann halt später lesen möchte. Und das hat halt keine Labels und keine Texte, außer ich setze sie.
Ja.
Und das finde ich dann schon nochmal ganz spannend, das vielleicht mal als Alternative auszuprobieren. Mache ich tatsächlich. Schaue ich mir mal an, da gibt es bestimmt irgendwie eine Docker Compose. Weißt du, was eine Datenbank das im Hintergrund hat?
Nee, aber das müsste da, glaube ich, auch mit drin stehen. Irgendwo steht es beim Textdeck.
Hier, Textdeck,
also Drizzle benutzen die, aber
Chrome haben die, was auch immer ein Chrome ist. Miley Search und Chrome.
Keine Ahnung.
Ja, wird wahrscheinlich irgendeine komische Datenbank sein.
Ja.
Nice. Genau. Und der No-Code der Woche. Ich habe es neben dir liegen, Lukas.
Ah, der Magic Arm.
Und zwar ist es eine Hardware.
Das sieht aber irgendwie größer aus.
Ja, ja, ich habe hier ein anderes verlinkt, und zwar das große. Man hat oft, oder ich habe oft das Problem, dass ich irgendwas im Bereich Technik, auch teilweise professionelle Technik, spontan irgendwo anbringen muss. Ein Mikrofon, eine Kamera, ein iPhone, ein iPod. Wenn man irgendwie eine kurze Aufnahme mit seiner Band machen möchte, Drum-Mic positionieren, eine größere Kamera mal draufpacken, das iPhone, das iPad, irgendwie ein iPad mit Noten irgendwo dran kleben muss. Das ist immer ein Riesen-Act meistens, weil man dann irgendwie anfängt, oh, wie passt das jetzt, Mikrofon geht auch nicht und sonst was. Long story short, von Smallrig, das ist ein chinesischer Hersteller von professionellem Kamera-Rigging-Equipment, der hat eine Produktreihe namens Magic Arm. Und was ich an der so unglaublich mag, ist, dass die alle Freiheitsgrade von den, wie viele hast du da jetzt gerade in der Hand? Ich glaube 2 oder 3. Dass alle Freiheitsgrade von diesem Gelenk, also es ist wie so ein Frottoklemme, Brustgelenk, über eine Schraube fixierbar sind. Also das ist unglaublich praktisch. Das heißt, ich muss irgendwie an ein Schlagzeug ein iPhone oder ein Mikrofon dran machen, dann klemmt man das hin, schraubt es ein, fittelt es irgendwie hin, dreht an einer Schraube, das Ding ist fest wie noch was, man schraubt das iPhone drauf und das ist geil.
Cool, das benutze ich tatsächlich vielleicht für, ich habe mir so einen so eine Lightbox, aber so als Screen quasi geholt.
Ja, genau.
Fürs Kamera-Setup einfach, fürs Homeoffice. Und dafür kann ich tatsächlich vielleicht sogar gut nutzen. Also danke für den Tipp.
Ja, kein Ding. Also was ich auch damit schon benutzt habe, ist, ich habe auch von Smallrig so ein LED-Licht, um halt ein bisschen warmes Licht bei Social Media und so zu machen.
Ja.
Und das dann halt irgendwo aufs Keyboard hin oder sonst was. In 2 Minuten ist es gemacht und mega cool.
Cool. Dann könnt ihr uns Geld geben auf buymeacoffee.com/codeculture.
Sonst man findet unser codeculture.
Ja, gute Frage.
.io. Man findet uns überall, wo es Podcasts gibt, habe ich gelernt. Man muss sagen, man findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Wenn dieser Podcast euch gefallen hat, dann empfehlt ihn weiter an eure nerdigen Freunde und eure nerdige Familie. Und dann bleibt nur noch zu sagen, tschüss Lukas.
Ciao Markus.
Jetzt kriegst du den Bus sogar noch.
Ja, ich hoffe, ich krieg ihn.
Traumhaft. Ja, dann bleiben wir uns. Tschüss.
Genau, ciao.